Ich habe mir halt viel einfach aus dem Internet dann passend dazu rausgesucht.
Also mich interessiert ja überhaupt nicht, ob eine KI besser spielt als ich.
Es ist ja ohnehin was anderes, ob man was selber gemacht hat oder ob man es kauft.
Wenn man einzelne Elemente verändert, Ideen sich nimmt und damit was Neues macht, dann ist es wirklich auch irgendwie was Neues. Es ist dann nicht mehr das Gleiche, ne? Also es ist nicht nur abgekupfert, es ist mehr als das.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich und Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Heute ist Astrid da. Yay! Astrid, was machst du und wie bist du zur Musik gekommen?
Ich habe als Kind angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Das wollte ich unbedingt machen. Ich wollte Klavier lernen. Das hat nicht so gut geklappt. Wahrscheinlich, aus meiner Sicht hatte ich die falschen Lehrer, war aber auch ein bisschen faul. Auf jeden Fall ist das sozusagen den Bach runtergegangen. Ich habe es halt nicht weitergemacht. Aber so die Liebe zur Musik oder das Musik machen wollen, das ist irgendwie hängen geblieben. Das ist das, was ich schon immer machen wollte. Und naja, dann kommt halt viel, dann hat man erstmal die Ausbildung, dann hat man ein Studium, dann fängt man an zu arbeiten, dann hat man sowieso keine Zeit mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt musst du irgendwie, wenn du noch was machen willst, musst du anfangen. Dann dachte ich halt, okay, hol dir mal die alten Klaviernoten raus und versuch mal wieder ein bisschen zu spielen. Dann habe ich gesagt, nee, frustrierend, da habe ich keine Lust zu, das funktioniert nicht. Ich sage, okay, dann nimm mal ein ganz neues Instrument, fängst bei null an, dann hast du nicht so diese Frustration, sondern kannst sozusagen Erfolgserlebnisse haben. Das hat auch gut funktioniert. Wir hatten in der Nähe, war so ein Musiklehrer, der hatte immer Werbung in seinem Schaufenster, Saxophonunterricht, und habe ich gesagt, okay, jetzt rufst du da einfach mal an und fragst, ob da was frei ist, ob du was machen kannst.
Und warum ausgerechnet das Saxophon? Ich meine, es ist ja so ein lautes Trödelinstrument. Wer will denn sowas schon lernen?
Das hat mir schon immer gefallen. Also ich fand das einfach ein tolles Instrument.
Und wieso bist du dann als Kind eher auf Klavier gekommen? Also kanntest du das Saxophon noch nicht? Oder?
Wahrscheinlich haben die Eltern gesagt. Nee,
das Saxophon kannte ich noch nicht und mein Großvater, der war Organist, von daher kannte ich im Prinzip halt das Klavier.
Naja, Orgel ist schon was anderes.
Ja, aber der hat natürlich zu Hause halt auch Klavier gespielt. Ja, ja. Und von daher, so dieses, das hat mich schon fasziniert. Mhm. Und deswegen wollte ich eigentlich auch immer Klavier lernen. Will ich eigentlich auch immer noch ein bisschen, so ist es ja nicht.
Bist du manchmal noch dran am Klavier?
Naja, ich drücke mal ein paar Akkorde und ein bisschen den Anfang von Für Elise kriege ich auch noch gerade so hin.
Wow. Machst du auch ein paar Jazz-Akkorde mal? Also was ihr ja immer, was den Saxophonisten immer so fehlt, dass sie so ein bisschen diese Grundlage haben von den Akkorden.
Doch, so um ein bisschen so den Klang zu hören, so den Unterschied. Super. Ne?
Das heißt, und es fällt dir dann auch nicht schwer zu sagen, ich spiele jetzt mal einen halb verminderten Akkord.
Nee.
Ja, geil.
Nee, das mache ich schon.
Ja, toll.
Oder halt, was weiß ich nicht, Moll und Dur oder mal die Tonleiter sozusagen mal von einer anderen Stelle gespielt, weil das einfach anders klingt.
Ja.
Außerdem ist es nicht so laut.
Was ich immer gut finde beim Klavier im Vergleich zum Saxophon ist, dass man so detached ist. Wie sagt man? Also abgekoppelt. Der Ton beim Saxophon kommt ja aus einem selber quasi raus. Er schwingt alles mit. Und wenn ich das Klavier drücke, na klar bin ich verbunden damit. Man kann ja auch einen Anschlagssound haben und so. Aber trotzdem kommt es von woanders her irgendwie. Und das ist manchmal, finde ich, ganz cool, wenn man das zwar auslöst, aber es ist irgendwie nicht in meinem Körper drin. Also zum Hören, finde ich, von Klängen, finde ich das praktisch. Also gerade sowas wie Intervalle hören oder Dur-Moll unterscheiden ist teilweise leichter, wenn es nicht in dir drin ist, sondern von außen kommt, weil du es ein bisschen analytischer, ein bisschen fremder hörst sozusagen.
Also was bei mir den Unterschied auch ausmacht, was ich merke dann zwischen Klavier und Saxophon, ich sehe es halt. Ich sehe halt beim Klavier die weißen und die schwarzen Tasten. Ja. Ich sehe die Abstände. Das habe ich beim Saxophon natürlich nicht. Ne? Also man kann das versuchen zu visualisieren, aber man sieht es definitiv nicht.
Ja, ja.
Das macht es dann schon ein bisschen schwieriger.
Ja, verstehe ich total. Aber dafür müsst ihr nicht so viel Akkorde spielen. Voicings.
Das stimmt.
Aber wir müssen leider Akkorde denken und das ist noch schwieriger, wenn du es nicht zum Sehen hast.
Ja, aber das geht ja nicht um den Akkord als solches. Der ist ja relativ leicht zu verstehen. Aber was machst du da mit dem Akkord? Darum geht's. Und das ist das Voicing am Klavier, ne?
Klar.
Und das ist die große Kunst, eben mit diesen Akkorden was Vernünftiges anzustellen.
Ja.
Und das ist schon ein Großteil der Zeit, den man als, wenn man Jazzklavier spielt oder lernt, den man einfach mit diesem Thema verbindet.
Ja, ist klar. Das ist auf jeden Fall ein Jazzklavierthema, das wir nicht haben. Da können wir froh drüber sein. Dafür haben wir das Problem, dass wir quasi als Saxophonisten, also du bist ja jetzt dann Saxophonistin geworden, da sind wir noch gar nicht angekommen in deiner Geschichte. Wir greifen jetzt vor. Zufälligerweise weiß ich das. Aber die Akkorde auf dem Saxophon quasi zu sehen oder sagen wir mal so zu kennen, ohne dass man sie eben sehen kann, also innerlich sozusagen zu visualisieren oder sich irgendwie halt darzustellen, das ist schon eine Herausforderung.
Ja,
und da hilft es sicherlich, dass du früher auch ein bisschen Klavier gelernt hast.
Ja.
Also weiter im Text. Wie geht die Geschichte weiter?
Naja, ich habe dann dort angerufen und habe gefragt, ob ich Saxophonunterricht nehmen könnte und wie das, was ich denn machen müsste. Ja, geh mal ins Musikgeschäft und leih dir mal ein Saxophon. Sag ich, ja, was für eins? Ja, bring einen Tenor mit. Naja, gut. Ich also ins Musikgeschäft. Sag, ich möchte gerne ein Saxophon ausleihen. Und dann ging das los. Und das Erstaunliche war eigentlich, also ich meine, gut, durch Klavierunterricht konnte ich natürlich schon Noten, das habe ich nicht vergessen.
Mhm, cool.
Und als Kind hat man natürlich auch mal Blockflöte gelernt. Also insofern war vielleicht auch so ein bisschen die Griffe nicht so das Problem. Ich habe auch gleich einen Ton rausgekriegt.
Also das heißt, Blockflötengriffe sind ähnlich wie Saxophongriffe?
Ja.
Echt
sehr.
Cool. Das ist ja praktisch.
Ja.
Ja.
Und habe gleich einen Ton rausgekriegt. Und ja, dann ging das los. Und interessanterweise, also so nach einem halben Jahr, wir haben nach einem halben Jahr Unterricht, oder vielleicht war es auch ein Dreivierteljahr, weiß ich nicht mehr ganz genau, hatten wir so einen kleinen Auftritt gehabt. Ich glaube, wir hatten zu viert oder sowas, also vier Schüler haben dann so zusammen ein bisschen gespielt. Und dann kam eine zu mir, die hatte dann meinen Saxophonkoffer da dann stehen sehen, als ich dann anderen auf der Bühne zugesehen habe. Und die meinte, ah, du spielst Tenor, super, wir bräuchten noch jemanden in der Big Band.
Ach, wie cool.
Und da sage ich, boah, ja, ich spiele aber auch noch nicht so lange, ne, keine Ahnung. Ja, komm mal vorbei, kein Problem. Und dann war ich irgendwie mutig, weiß ich nicht, manchmal bin ich das. Und bin halt hin und habe mir die Probe angehört und man hat mich da hingesetzt, hat mir die Noten hingestellt und dann, spiel halt mit, so gut du kannst. Aber ich habe gemerkt, das macht tierisch Spaß, einfach auch mit anderen zusammen zu spielen und Musik zu machen. Ja, und dann, so bin ich dann zur Big Band gestoßen und was auch gut war, weil mein Musiklehrer, der hat sich dann irgendwie verabschiedet, der ist dann, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Rumäne oder Serbe war, der ist zurück in die Heimat gegangen, also war Saxophonunterricht auch erstmal weg.
Mhm.
Aber die Big Band war sozusagen mein Unterricht.
Mhm.
Und das habe ich eigentlich dann lange gemacht, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, man müsste auch mal Saxophon lernen.
Und dann haben mir die Sitznachbarn quasi gezeigt, wenn du nicht wusstest, wie mache ich das jetzt?
Genau. Also,
okay, und die Rhythmik, weil ich finde, also beim Big Band spielen finde ich immer schwierig, diese Noten. Als ich zum ersten Mal Big Band gespielt habe, ich hatte ja auch Klasse Klarinette vorher gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, ich kann Noten lesen, aber diese Rhythmen, das ist ja ganz was anderes, die ganzen Offbeats und so. Da war ich völlig, ich habe das einfach nicht gezählt gekriegt, so in dem Tempo, also weiß ich noch. Und das war für dich kein Problem?
Naja, gut, ich habe mir halt dann oftmals die Stücke halt einfach irgendwie angehört. Um sozusagen irgendwie den Rhythmus reinzukriegen. Mhm. Und ja gut, dann habe ich halt so, das musste ich halt üben.
Ja.
Genau. Und das war aber dann sozusagen, ich weiß nicht, wir hatten auch in einem halben Jahr hatten wir auch gleich irgendwie einen Auftritt. Da muss ich 10 Stücke für sozusagen hinkriegen.
Aber das und ist super, oder?
Da habe ich mich halt schon ein bisschen durchgemogelt. Ja. Und an manchen Passagen, die ich halt nicht konnte, die habe ich halt
so getan.
Ehrlich gesagt weggelassen. Also
das
ist ja dann nicht groß aufgefallen.
Ja.
Und so habe ich mich da reingefuchst.
Cool. Ja, voll geil. Ja. Solche Deadlines sind immer super, ne? Wenn man irgendwie so ein kleines... Wir hatten jetzt gestern auch wieder Vorspiel mit meiner Klasse, mit meiner Klaviermasterclass und das war total schön. Und wo ich auch bei einigen nicht sicher war, kommt da sowas, melden die noch ein Stück an oder machen sie nicht mit dieses Mal? Und die haben alle gespielt und es war super. War total toll. Also ne, diese Fortschritte zu sehen. Und dann merkst du, der hat schon seinen eigenen Stil. Und die fängt auch schon an. Da hört man schon die Persönlichkeit. Das ist so toll. Und ich meine, in der Big Band hast du natürlich weniger vielleicht Anteil von eigenem Stil. Aber du hast halt diese Deadline, ne, wo du weißt,
das Stück muss ich irgendwie hinkriegen.
Ja, genau. Super. Voll cool.
Und dann irgendwann hatte ich auch einfach mal Lust zu improvisieren. Also bei uns in der Big Band waren dann halt schon oder sind auch einige, die halt dann einfach sagen, okay, boah, kein Problem, ich improvisiere darüber, ne? Oder an manchen Stellen. Und ich habe gesagt, okay, das, ich möchte das so eigentlich auch mal können. Ne? Und wie funktioniert das eigentlich? Und dann hat mich das so ein bisschen angetriggert und ja, ich wollte mal Saxophon spielen lernen.
Mhm.
Und so wird's jetzt langsam.
Ja, wieso?
Naja, Lorenz, cool Jazz-Styles.
Ja, du bist dann zu mir gekommen, ne?
Ich hatte dann ich hatte immer noch mal so ein bisschen Unterricht, dann immer mal so einiges ausprobiert. Und bei uns gibt's einmal im Jahr gibt's so ein Summer Jazz, wo dann so ein Workshop ist. Mhm. Und dem habe ich dann auch teilgenommen. Da geht's auch so ein bisschen in die Improvisation und mhm. mit anderen Bands spielen und so kleineren Kombos halt wurden zusammengestellt. Und da musste man dann schon ein bisschen versuchen zu improvisieren. Das waren so die ersten Schritte. Und bei der Gelegenheit bin ich dann auch nochmal angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, bei einer Jazz-Kombo mitzuspielen. Und das habe ich dann auch gewagt.
Cool. Also zwei Ensembles,
ja,
wo du regelmäßig
spielst. Wo ich regelmäßig spiele. Super. Und da ist natürlich sozusagen Improvisation steht im Vordergrund.
Mhm.
Im Moment immer noch viel mit aufgeschriebenen Soli.
Mhm.
Schreibst du die dann selber, die Soli?
Nein, ich klaue immer ein bisschen so mal hier und da und was
also
mir dann.
Transkribierst du Sachen oder was?
Steal like an artist.
Ich klaue ein bisschen aus dem Internet viel, findet man ja viel.
Okay.
Und wenn es mir dann zu schwer ist, dann schreibe ich es ein bisschen um, so dass es halt passend ist, wie auch immer.
Das ist eine gute Basis, das habe ich früher auch so gemacht.
Ja.
Am Anfang. Also das ist, so kommt man ins Improvisieren rein. Ey, früher die großen Jazzmusiker, die haben durch Imitation das gelernt. Die haben das einfach nachgespielt, was sie gehört haben, was die anderen gemacht haben.
Ja.
Und dann fängst du an, das zu variieren, was du nachspielst. Und dann hast du eh dein eigenes Ding fertig. Weil allein die Auswahl, die du triffst, was dir gefällt, natürlich, wahrscheinlich wirst du dir auch Sachen suchen, die halt du als leicht empfindest, wo du denkst, okay, das kann ich benutzen. Aber es wird auch wahrscheinlich Phrasen geben, die du nicht interessant findest, die du nicht auswählst, die auch leicht gewesen wären.
Ja,
also du findest ja hier eine, also wenn man das macht, dann macht man ja schon eine geschmackliche Auswahl, was man nimmt und was man nicht nimmt. Und das ist ja schon ein Stil. Genau, das ist Stilbildung.
Eine Basis für die Entwicklung des eigenen.
Also da sind ja schon eigene Phrasen, da ist ja schon ein eigenes Vokabular drin. Ja? Und wenn du das dann auswendig lernst und dann doch irgendwie anders spielst, variierst. Ich habe auch bei Pure Desmond das so gemacht, dass ich die Original-Soli von Desmond hergenommen habe, jetzt für das aktuelle Programm, für das 100er Programm, und die 1:1 nachgespielt habe und dann angefangen habe, das irgendwie nicht mehr ganz so genau zu spielen, einfach weil es mir auch zu blöd war und weil ich halt das irgendwie auch ein bisschen anders angefangen habe zu empfinden. Und das sind daraus eigene Phrasen geworden, die klingen aber trotzdem irgendwie nach Paul Desmond, aber halt auch nach mir. Und dann, und dann ist es halt stilistisch eingebettet, ohne dass es jetzt ganz von null aus erfunden ist, aber ich finde mal, das muss es auch nicht.
Also da kann man, es ja auch nicht.
Gibt nicht Puristen, die sagen, das ist keine Improvisation, aber ich finde, also irgendwo muss man ja anfangen und das ist ein super Anknüpfungspunkt, finde ich.
Ich auch. Also ich finde es interessant, weil, also bei mir ist es so, ich habe selten Sachen wirklich mal rausgehört, eher so bruchstückhaft, und ich habe aber gemerkt, durch Musik hören und auch wiederholt immer die gleichen Musik hören, dass es so im Ohr ist, dass man einfach dann automatisch schon das aufgreift. Also ohne, dass man es jetzt wirklich so transkribieren muss und weißt du, in Noten aufschreiben und abspielen und üben, sondern dass einfach so ein paar Sachen so ins Repertoire so überfließen. So, ich weiß nicht, bei dir war es wahrscheinlich anders. Hast du aufgeschrieben oder machst du es auch manchmal übers Intuitive, einfach gehörmäßig auf?
Naja, ich habe mir halt viel einfach aus dem Internet dann passend dazu rausgesucht. Mhm. Und da waren aber dann oftmals waren das dann so Sachen, da waren so eine Improvisation sozusagen schon ausnotiert und das waren aber sozusagen quasi dreimal über die Form oder sowas. Mhm. Dann habe ich mir als alle drei angehört und dann hat mir halt das eine besser gefallen als das andere.
Ja,
oder eben von dem Teil sozusagen habe ich was genommen, aber dann von dem dritten Durchlauf das.
Ja, genau.
Oder ich habe es halt nicht so spielen können, wie die es gespielt haben, oder es hat mir einfach phasenweise nicht gefallen, aber es hilft halt, dass man halt auch einfach sieht, welches Notenmaterial kann ich an der Stelle spielen.
Mm. Da fällt mir gerade eine Übung zu ein, Astrid.
Ah.
Vielleicht mal zum Ausprobieren. Du könntest mal sagen, du nimmst einen Chorus oder einen halben Chorus, analysierst den mal richtig durch, was passiert da eigentlich, was macht der da, was gefällt mir so gut daran.
Was heißt analysieren?
Naja, zu gucken, was macht er? Arbeitet er mit Motiven oder mit anderen Figuren, mit Licks oder gar nicht?
Also Improvisationslehre technisch, ja, nicht genau, harmonisch. So bisschen, man könnte auch genau, sagen, Analyse könnte ja auch heißen, aha, er fängt immer bei der Terz an oder so.
Das ist auch ein Teil dessen. Also einfach mal gucken, was macht er innerhalb der Akkorde und innerhalb der Skala, wie auch immer, welche Aspekte du da findest. Also es gibt ja tausend verschiedene Sachen. Und dann mal guckst, dass du versuchst, in dem Stil weiter zu improvisieren. Weißt du? Und das zu üben, anstatt zu sagen, ich übe jetzt wirklich das Solo auswendig zu üben, ich übe den Auftakt des Solos und übe, das weiterzuführen in was Eigenes, aber mit den gleichen stilistischen Mitteln, die mir so gefallen.
Ja, quasi nur dass man quasi die Methode klaut sozusagen, aber nicht die eigentlichen Phrasen. Dass man sich nur anschaut, wie funktioniert es, also sozusagen technisch gesehen. Und das mache ich nach, aber gar nicht die einzelnen Phrasen. Und wenn du dich mit den eigentlichen oder einzelnen Phrasen beschäftigt hast, kannst du sie theoretisch sogar eh auch einflechten hin und wieder mal. Da kann vielleicht die dritte oder vierte Phrase ist dann wieder sogar original. Aber bis dahin bist du irgendwie anders gekommen. Genau, das ist so, auf die Art und Weise kann man auch vorgehen. Ja. Das ist absolut. Ich weiß auch, der Nils Wogam hat auch zur Komposition gesagt, dass er das so gemacht hat. Er hat früher Dave Holland Stücke analysiert, weil ihm die gefallen haben. Oder hat es einem Studenten, glaube ich, empfohlen, der Dave Holland Quintett mochte. Jedenfalls hat er gesagt, analysiere, wie ist die Idee und mach das nach. Und ich weiß noch, der Johann hat das ja auch bei Pure Desmond gemacht, als er dann McDouble geschrieben hat, hat er gesagt, wie geht er eigentlich Take 5? Und dann hat er nach der Struktur sich ein Lied ausgedacht. Mit einem B-Teil, wo Akkorde sind, und einem A-Teil, der aber quasi modal ist.
Ja, genau. Das habe ich auch mal gemacht mit Martin, meinem Schüler, der auch ganz tolle Sachen schreibt und arrangiert. Und dann haben wir Brad Mehldau, ich glaube Los Angeles war es, genommen und das analysiert. Und dann hat er das übertragen auf sein eigenes Arrangement für ein
gregorianisches
Stück. Es ist so toll geworden. Das ist wirklich, also du fängst an zu heulen, das ist so schön. Niemand würde auf die Idee kommen, dass die ursprüngliche Idee mal eine Inspiration aus einem ganz anderen Stück war, weil das würde man nicht hören. Aber das finde ich auch so faszinierend. Also wenn man einzelne Elemente verändert oder aus Stücken sich nimmt, Ideen sich nimmt und damit was Neues macht, dann ist es wirklich auch irgendwie was Neues. Es ist dann nicht mehr das Gleiche, ne? Also es ist nicht nur abgekupfert, es ist mehr als das. Das wäre, glaube ich, auch ein Thema, was zum Beispiel eine KI nicht so gut könnte.
Weiß ich gerade sowas, das weiß ich nicht. Aber eine KI ist auf jeden Fall.
Da gehen wir jetzt sehr ins
Spekulative. Eine KI kann ja also aus Vorhandenem schon, also die KI kann sich ja nur auf Vorhandenes
zurücksetzen, aber dieses Neuschöpfen draus. Was ganz wirklich Neues kann sie halt nicht.
Ja, ach, keine Ahnung, da müssen wir mal einen KI-Spezialisten einladen hier in unserem Podcast.
So heißt es doch immer, dass sie einfach nur zusammenstellen können aus bisher schon da gewesen. Mhm. Man natürlich in tausend verschiedenen Arten und es klingt dann natürlich irgendwie neuartig, aber wirklich jetzt einen neuen Stil erfinden oder irgendwie sowas, der ja auch sich entwickelt aus einem anderen Stil heraus, das wäre halt schwierig.
Aber ob sie KI jetzt kann oder nicht, ist, finde ich, gar nicht relevant, weil wir machen ja Musik, weil wir es machen wollen, weil das Machen schön ist. Der Prozess ist das, an dem wir interessiert
sind. Natürlich,
ist ja klar. Und ich würde sagen,
schaust du mich so an?
Das war ja ein Zitat von jemand anderem. Aber jedenfalls ist die Vorgehensweise trotzdem die gleiche, ob es jetzt ein Mensch macht oder eine Maschine.
Nein.
Dass wir sagen, ich finde aber die grundsätzliche Idee, ich nehme eine Strukturidee zum Beispiel, wie von Brad Mehldau Los Angeles oder von Dave Holland Quintett oder von den Soli, die du dir angehört hast zu den Stücken, über die du spielen musstest, und übernimmst die Strukturidee, ohne sozusagen die eigentliche Realinformation zu übernehmen. Und das ist eigentlich eine super Methode, und diese Methode sollte man sich beim Lernen auf jeden Fall bedienen. Also das würde ich als Resümee dessen jetzt, glaube ich, im Raum stehen lassen, dass es gescheit ist, sich Strukturinformationen zu holen aus Originalaufnahmen und die dann irgendwie quasi zu übertragen zu seinem eigenen Solo oder zu seinem eigenen Stil oder seiner eigenen Melodie oder seinem eigenen sonst was Stil.
Ist zumindest eine Möglichkeit, ja.
Ja.
Ja. Und ich finde, also weil du sagtest, es ist das Gleiche, inhaltlich finde ich, ist es nicht das Gleiche. Also wenn ein Mensch das macht, der was fühlt und der auch diesen Prozess, wie du gesagt hast, genießt, ist es ja was ganz anderes, als wenn eine Maschine das macht. Und das macht es ja auch so cool, überhaupt zu ringen mit diesem ganzen Thema und dem Instrument und dass man halt immer sich weiterentwickelt und so. Ne?
Ich finde, der Beweis muss noch erbracht werden, aber es geht ja uns vor allem darum, dass wir selber erleben und fühlen. Also mich interessiert ja überhaupt nicht, ob eine KI besser spielt als ich. Es ist ja uninteressant, nee, aber ja, ich spiele, wenn ich spiele, ja, genau. Fühle ich was. Hurra! Ja, genau, das und das weiß ich. Und deswegen ist mir wurscht, ob es eine KI besser kann.
Ja, genau.
Das ist, ohnehin was anderes, ob man was selber gemacht hat oder ob man es kauft.
Oder
ja.
Man
ist einfach.
Oder einpromptet irgendwo.
Das ist ja im Prinzip was Eigenes, ja. Und sozusagen mit Händen oder mit Kopf selber, ja, kreiert. Das ist schon eine andere Geschichte.
Ja, ja.
Finde ich auch.
Und auch, ob man es hört. Also es ist ja auch wieder ein Unterschied. Ne? Ob ich es höre, ist schön. Und wenn ich es aber selber tue, ist es wieder anders. Ne?
Außerdem will man es ja auch machen. Also ja, genau. Man will ja selber aktiv sein, ja, und nicht passiv sein. Ja, ja,
nein, du willst beteiligt sein, willst es machen, genau. Finde ich auch. Und deswegen ist es auch nicht.
Eigentlich so ein, also ich finde es so spannend, also sorry, dass ich ein bisschen abschweife, aber ich weiß nicht, wo ich das neulich wieder gelesen hatte, diese ganzen Urvölker, die so viel mit Musik, also mit Singen und Gemeinschaft hatten, ne, also dieses Element, das ist so verloren gegangen aus der Gesellschaft, ne? Also es ist so schade, weil eigentlich, glaube ich, ist das so ein ganz ursprüngliches Element des Menschseins, was uns irgendwie so ein bisschen fehlt.
Ich habe letztens einen Beitrag gehört, da ging es eigentlich darum, um die Frage, ob nicht vielleicht sogar der Gesang vor der Sprache da war.
Ach.
Das heißt sozusagen erst diese Lautbildung sozusagen vorhanden war, bevor überhaupt die Sprache dazugekommen ist. Und dass im Prinzip jedes Kind schon, obwohl es nicht sprechen kann, ja eigentlich sozusagen ja vor allen Dingen Klänge und Höhen, Unterschiede im Ton, stimmt, wahrnimmt, ja, und auch Rhythmik wahrnimmt, bevor es überhaupt sozusagen irgendwie die Sprache versteht oder auch selber sprechen kann. Die hatten auch sozusagen die Meinung vertreten, dass auch gerade Gesang, also gerade Chorgesang, viel Zusammenhalt,
ja,
bildet, ja, und auch wichtig ist.
Ja, glaube ich auch.
Deswegen macht halt auch zusammen Musik machen so, ja, Spaß, weil, ja, man einfach... Man schafft was Gemeinsames, ohne sozusagen groß über irgendwelche Probleme, ja, zu diskutieren, sondern, ja, es kommt ein schönes Ergebnis dabei, ja, raus und es macht einfach Spaß.
Ja, ja,
ja.
Und da habt ihr natürlich mit eurem Blasinstrument, seid ihr.
Wir können sowieso nicht sprechen.
Nee, aber ihr seid ja viel näher an der Stimme dran als wir Pianisten, ne? Das ist immer noch, wie du vorhin meintest, es ist ein Vorteil, dass es so ein bisschen, ja, übersichtlich und auch ein bisschen abgekoppelt erscheint, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Aber es ist eben doch nicht so intuitiv wie jetzt, wenn man wirklich seine Atemluft, sein Lebenselixier in so ein Instrument reinleitet und dann da Töne produziert.
Aber dafür könntet ihr das kombinieren. Also man könnte ja auch zum Klavier singen, ja, aber ja, dann hat man sozusagen, ja, das noch beides, ja, zusammen. Also
zum Saxophon singen ist zum Beispiel ganz selten, dass das
einem geht. Aber es geht.
Ja. Gleichzeitig gesungen und Saxophon spielen habe ich bisher nur mit Overdub.
Nein, aber es gibt auch welche, die so Töne, man kann auch so Töne irgendwie noch dazu machen, oder?
Ja, dann hast du halt einen Growl-Effekt.
Growl heißt,
ja,
das? Okay.
Brrr, dieses mit Sand geblasen.
Kann man eigentlich auch andere Töne singen, als man spielt?
Der Growl-Effekt entsteht nur dann, wenn du einen anderen singst.
Ah, okay.
Und denn, das ist dann je nachdem, wie weit weg man ist, ist auch die Überlagerung anders. Das macht so. Also je nachdem, welchen du singst.
Ja, quasi. Ja. Und wenn du den gleichen singst, was passiert dann?
Dann überlagert es sich komisch und teilweise löscht es sich dann auch aus und dann schwingt das Blatt nicht mehr und das
ist
funktioniert
ja
nicht.
Ja. Okay, krass.
Den gleichen darf man nicht singen. Das ist gar nicht so einfach, wenn du den ja so total im Ohr hast und dann sing nicht den Ton, den du hörst. Denk nicht an einen blauen Elefanten.
Ja, ja, genau.
Rosa Elefant.
Das heißt, man müsste...
Grünen Elefanten.
Also könnte man theoretisch auch sagen, man schreibt eine Linie, die kontrapunktisch ist zu dem, was man spielt. Oder würde man dann nur jeweils die Interferenzen wahrnehmen? Die
so, ich versuche eigentlich immer nicht ans Singen zu denken, sondern an Sprechen. Ich mache immer so.
Okay.
Also das mache ich rein, damit der Sound gut ist. Und dann höre ich, was passiert. Und wenn ich merke, es ist noch nicht doll genug, dann gehe ich weiter runter oder weiter rauf und verändere das irgendwie.
Aber es ist quasi kein bewusster Ton, den du anspielst.
Nein, ich mache ja. Vor allem, wenn ich hochspiele, ist ja meistens in der Höhe. Okay. Da ist ja oben dann so ein Kreisch. Und dann mache ich halt irgendwie, weiß ich, USD oder sowas und dann mache ich dazu und das macht dann ordentlich flatter.
Okay. Ja, krass.
Ja, ist ja eher so eine Rockgeschichte oder wenn man halt wirklich sehr, also bei Dynamic Double bei Pure Desmond machen wir das ja auch, dann muss am Ende muss es dann auf jeden Fall ein bisschen krachen und dann mache ich das dann halt. Apropos Pure Desmond und apropos singen, wir waren jetzt gerade wieder in London im Ronnie Scott's und in England ist es so, also... Wir haben ja aktuell in unserem Programm die zweite Zugabe, ich singe Let There Be Love. Überraschenderweise, der Moderator singt plötzlich. Okay, in sein Moderationsmikrofon. Und die Engländer kennen alle den Text auswendig, vom ganzen Stück. Und in jedem Club bisher haben die mitgesungen und im Ronnie Scott, sie fangen die immer an. Und das letzte Mal, also jetzt am Sonntag war das so, dass ich dann einfach das weggeben habe, das Mikrofon in den Dings. Und da war die Gemeinde und hat dieses Lied gesungen zur
Band.
Ja. Und die waren so happy dadurch. Und es hat auch das Gefühl, wenn 220 Leute im ausverkauften Jazzclub Wahnsinn. Gemeinsam ein Lied mit der Band singen.
Wie toll.
Also echt wie in der Kirche. Ich meine, da ging es nur um Let There Be Love von Nat King Cole, aber Let There Be Love. Und das brauchen ja auch irgendwie alle gerade.
Ja.
Und das war echt, das ist schon...
Wir müssen es eigentlich wieder einführen. Ne?
Schlagen die Herzen höher, du.
Ja, aber das, deswegen sagt man ja auch im Prinzip, warum sind sozusagen auch immer noch die Stadien voll?
Mhm.
Weil die Leute hingehen, weil sie auch mitsingen.
Ja, ja, ich also glaube auch.
Es ist nicht nur so, da steht jemand auf der Bühne und spielt und singt, sondern wenn man sich das anguckt, die sind alle textsicher und die grölen alle mit.
Ja.
Ne? Egal, ob das nun Pop oder Rock oder sonst irgendwas
ist. Also, du hast jetzt Konzerte gemeint, aber ich dachte auch an Fußball. Also ich war ja noch nie im Fußballstadion, ehrlich gesagt. Aber wenn man sich so ein HSV-Gesang oder was weiß ich was anhört, dann gibt es ja richtig Fangesänge. Ich habe auch irgendeinen Musikwissenschaftler, hat auch mal ein Buch geschrieben über, der hat das mal analysiert. Mhm. Weißt du noch, in Hannover hat es uns einer erzählt? Aber jedenfalls hat es auch mal, kann man das auch musikalisch sozusagen verwerten oder zumindest analysieren. Und ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich auch sowas.
Genau.
Dass die da danach stehen einfach und ihre Mannschaft anfeuern, aber in Wirklichkeit eben dieses Gemeinschaftsgefühl durchsingen haben. Mhm. Glaube ich auch.
Es gibt ja nicht nur die reinen Fangesänge, es gibt ja, die haben ja ganze Lieder, die können ja ganze Textbücher auswendig.
Stimmt.
Im Karneval das gleiche Spielchen.
Ja.
Die ganzen Lieder.
Ja. Weihnachten, genau.
Ne? Kinderlieder.
Aber heutzutage ist es viel so, einer muss vorne stehen mit Mikro, ne? Also dieses, dass man einfach als Gruppe singt, ohne dass da
ein Solist dabei ist.
Das ist so...
Einer ist besonders toll.
Ja, genau. Das finde ich fast manchmal ein bisschen schade.
Ja.
Das ist das Geile in der Kirche, wenn du nur die Orgel hast, ne? Und keiner begleitet oder keiner steht vorne mit Mikro und singt irgendwie mit. Das stelle ich mir geil vor, muss vor ein paar zig Jahren ziemlich geil gewesen sein. So fett Orgel und dann singen so 200, 300 Leute, je nach Größe der Kirche, manchmal sind es ja über 1000. Sing einfach mit. Deswegen ist die Orgel auch so laut, damit man die überhaupt noch hören kann wahrscheinlich.
Ja, ja.
Also das...
Und heute erschlägt die 20 Hansel, die da sitzen.
Wenn überhaupt. Ja, das ist echt traurig. Ja. Aber spannend.
Ey, wir sind über die erste Frage noch nicht hinausgekommen.
Dann stell die zweite.
Also... Die erste Frage haben wir schon hinreichend beantwortet. Am Ende bist du bei Cool Jazz Styles gelandet.
Genau.
Und jetzt haben wir den Salat. Okay, aber das heißt, du weißt auch schon genau, was Jazz ist. Und deswegen frage ich dich jetzt, welche drei Wörter fallen dir als erstes ein, wenn du an Jazz denkst?
Spontanität. Manchmal wild, manchmal leise.
Das lasse ich als ein Wort gelten.
Ja, das lass mal als ein Wort gelten. Tja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein bisschen was Verruchtes manchmal.
Verrucht?
Ja.
Ja.
So an, wenn man so an alte Jazzkeller denkt oder so.
Mhm. Okay, Spontaneität, manchmal wild, manchmal leise und verrucht. Okay, schön.
Ja, cool. Und welcher von den dreien ist dir am nächsten?
Vielleicht das, ich will nicht sagen das Leisere, aber was ich am Jazz nicht so gerne mag, ist so dieser Freestyle-Jazz. Also wo wirklich sozusagen so einfach nur wilde Töne hintereinander schnell gespielt werden, wo ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was da los ist.
Mhm.
Also ich höre gern schon die Harmonien und ich höre gerne eine Melodie, die drüber geht. Und das ist so, das ist für mich
so ein bisschen meins. Also schon ein bisschen mehr Struktur drin.
Genau.
Aber trotzdem spontan.
Ja, also da bin ich ja noch nicht, aber da will ich eigentlich schon noch hinkommen.
Ja, ja, klar.
So komisch, ich kenne so wenig Leute, die das mögen. Ne? Also das sagt eigentlich fast jeder.
Bei Free
ich mag Jazz, aber nicht, wenn das so aggro ist.
Aber
das, ich mag es auch nicht. Und warum machen die das eigentlich?
Also ich finde, es kann toll sein, aber es muss live sein.
Es muss live sein.
Und es muss super funktionieren. Also die Dynamik muss natürlich in der Gruppe funktionieren. Ne? Aber man kann Free Jazz auch ganz zart spielen.
Ja, ja, Free hat nicht,
ja,
hat
auch nicht, und nicht das mit Aggro kann total zu tun. Atmosphärisch sein.
Aber sie meint ja auch nicht
Free Jazz nicht als solches. Ich meine nicht Free, sondern mit dieses Aggressive.
Ja, laut und
dieses, also wo man das Gefühl hat, dass einer eigentlich jetzt nur beweisen will, wie schnell die Finger sind und dass er die Tonleiterübungen in einer dreifachen Geschwindigkeit rauf und runter spielen kann.
Und weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Es ist auch so. Das ist auch genau der Grund, warum die Musik so ist. Weil die das da zeigen wollen, was sie können. Und genau, das spürt jeder.
Mhm.
Jeder spürt, du willst mir doch nur irgendwas zeigen. Ich geh nach Hause zum Üben. Mhm. Das ist einfach eine absolute Themaverfehlung.
Also wenn man Glück hat, dann kommen sie ja eigentlich auch wieder irgendwann zurück, so dass man sozusagen nach, was weiß ich nicht, 12 Takten auch irgendwie mal wieder da ankommt, wo man sagt, okay, jetzt verstehe ich es wieder. Mhm. Aber wenn das ganze Stück so durch ist, dann ist das echt quälend.
Ja, es ist eine Zumutung eigentlich, finde ich.
Also wenn wir nochmal bedenken, unser Thema mit dem Singen und der Gemeinschaft, also man muss ja nicht sagen, dass es jetzt für jede Musik die Berechtigung ist, um überhaupt zu existieren, aber wenn man mal davon ausgehen würde, mal als These in den Raum gestellt, und jemand zeigt nur, dass er der geile Typ ist, dann ist es eigentlich eine Themaverfehlung an der Stelle.
Ja, genau.
Wenn man aber sagt, es erinnert mich auch an das, was wir mit Hartmut Rosa besprochen hatten, mit der Resonanz, die im Raum entsteht, ne, mit dem Publikum. Also wenn man es schafft, das Publikum mit reinzunehmen und dass es so ein großes Ganzes wird, ein gemeinsames Schwingen irgendwie wird, dann ist es doch eigentlich geil.
Ja.
Ne? Was sagt ihr?
Naja, es muss ja irgendwie was Gemeinsames auch vorhanden sein. Das heißt, wenn sich einer nur hinstellt und sagt so, ich bin jetzt der Zampano, ich spiele euch jetzt was vor und ne, klatscht gefälligst hinterher, dann ist das halt irgendwie auch ein bisschen zu wenig. Das geht auch nicht ans... Jazz muss auch ein bisschen ans Herz gehen, finde ich. Also es muss was bewegen.
Musik grundsätzlich, oder?
Es muss Schwingung entstehen, nicht nur auf dem Instrument, sondern quasi insgesamt.
Ja. Absolut. Und ich finde, es muss authentisch sein und muss was mit dem Heute zu tun haben oder sollte.
Was also heißt mit dem Heute?
Ich glaube, dass zum Beispiel der John Coltrane, ja, damals, ich meine 60er Jahre, Martin Luther King und so, also Bürgerrechtsbewegung und da war eine unglaubliche Wut auch auf die Weißen und so und das ist Ausdruck einer politisch, das war politisch, hatte das ein Gewicht, warum die Musik so ist. Da gibt's irgendwie, das ist ein Grund, warum das so ist. Oder die Ostdeutschen, ich habe jetzt ja noch in Dessau gespielt und da haben wir, als wir dann wild los improvisiert haben, da haben sie echt, ja, endlich quasi, weil da gibt's ja den Ernst Ludwig Petrowski, ich weiß nicht, ob du den kennst, und das Zentralquartett, so hieß die ostdeutsche Jazzband, die haben ganz hart Free Jazz gemacht, weil in so einer Diktatur, die Leute haben das abgefeiert, dass endlich mal die Leute, dass einer sich wenigstens auf der Bühne, wenigstens musikalisch, wenigstens ohne Worte, sich über alle Grenzen hinwegsetzt und sagt, mir doch egal. Und ich spiele einfach, wie ich will. Und das hat den Leuten so eine Befreiung gegeben, weil das, also verstehst du? Und das ist dann, wenn man dann heute sagt, jetzt spiele ich auch technisch total cool und verstecke mich quasi in so einem politischen Gewand, von früher, was aber aus einer ganz anderen Zeit kommt und macht dann darin auch so mein, guck mal, ich zeig her, was ich alles kann, dann ist es eben auch eine Themaverfehlung. Und wenn es aber politisch sozusagen irgendwie begründet wäre oder man das Gefühl hat, okay, der will hier mir was sagen, ich verstehe durch das, was der macht oder die oder wie auch immer, da kommt eine Aussage an, dann glaube ich, wäre es auch okay, dann würde man das auch trotzdem abfeiern. Und es gibt ja auch Momente, wo Jazz oder Free Jazz oder lauter Jazz oder wilder total geil ist und man denkt, ja, genau, endlich sagt es einer quasi.
Ja, trotzdem glaube ich, dass das Politische nicht alles ist. Also ich glaube, es gibt auch andere, ein bisschen vielleicht subtilere gesellschaftliche Nuancen oder Momente, die nicht unbedingt politisch sein müssen, auf die man sich beziehen kann oder...
Klar.
Die man, ne, irgendwie.
Es hat auch eine ästhetische. Es kann auch einfach nur ästhetisch sozusagen. Auch Aggression kann ja ästhetisch sein. Also jetzt nicht, wenn man jetzt jemanden umbringt oder so, aber also da gibt's ja auch in der Kunst genügend Beispiele, wo der, wie heißt der noch, der Nietzsche mit dem Schweineblut im Burgtheater und so. Also da kann man ja schon verschiedene. Also es gibt schon noch aggressive Formen von Kunst, die auch cool sind. Oder Punk, Alter. Oder gut, das ist auch politisch.
Aber ich finde es total interessant, weil ich habe lange Jahre das Gefühl gehabt, weil wir politisch und tatsächlich politisch so sicher waren oder ich habe mich ziemlich sicher gefühlt und hatte das Gefühl, ist doch eigentlich alles super. Ich habe lange tatsächlich immer gedacht, mit was will ich denn eigentlich meine Kunst füllen? Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein Punkt ist, wo die Welt so ein bisschen aus den Fugen ist und irgendwie überall Zeitenwende und was weiß ich und alles ändert sich irgendwie die ganze Zeit auf allen Ebenen. Habe ich das Gefühl, jetzt kommt plötzlich so ein Funke wieder, also wo ich selbst auch mehr Inspiration fühle und mehr, ne? Und ich habe das Gefühl, das bin aber nicht nur ich. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen generell.
Ich glaube, der Vorteil von Musik ist einfach der, dass man etwas sagen kann mit Tönen und auch was ausdrücken kann. Und im Prinzip, wenn die Schwingung stimmt, der andere genau das versteht, ja, was man sagen will. Ja. Wenn man das aber in Worten sagt, einem die Worte natürlich auch irgendwann wieder sozusagen unter die Nase gehalten werden können und gesagt werden kann, ja, pass mal auf, du hast aber das gesagt. Das sind deine Worte gewesen. Mhm. Und ich glaube sozusagen mit Musik kann man das Gleiche ausdrücken, aber steht nicht so als Statement, so als Wort im Raum, was einen sozusagen dann irgendwann mal wieder rechts und links um die Ohren.
Es ist nicht justiziabel auf eine Art.
So, genau. Ja,
aber man kann es, aber emotional ist es trotzdem. Genau. Die emotionale Aussage ist da, ohne dass man zu Rechenschaft gezogen werden kann. Sie haben ein Kreuz 11 gespielt an dieser Stelle. Sie kommen ins Gefängnis.
Ja. Sie sind verhaftet.
Sie sind verhaftet. Die Jazzpolizei fahren, spielen Sie rechts ran.
Ja, das kommt vielleicht noch.
Wer so den Blues spielt, der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Aber da haben wir es wieder mit den Gefühlen, ne? Es ist halt auch ein Ventil. Musik ist auch ein Ventil. Und auch Kunst ist ein Ventil irgendwie auf eine Art. Ja. Ja, cool. Sehr schön.
Ein Ventil?
Naja, um Gefühle zu verarbeiten, um sie zu teilen, um ihnen überhaupt Raum zu geben.
Ist es für dich auch so? Ist Musik für dich ein Ventil?
Vielleicht, ich habe so das Gefühl, dass ich so langsam so Lust dazu kriege, das als Ventil zu nutzen.
Ach.
Also, dass man so irgendwie sagt, okay, jetzt erstens, also was ich merke, ist, dass es mich runterfährt. Das heißt, wenn ich sozusagen irgendwie gestresst bin und sobald ich anfange zu üben und dann halt erstmal mit meinen schönen langen Tönen anfange zu üben, dass das einfach mich halt sozusagen wieder runterbringt, dass ich ruhiger werde.
Mhm.
Und alleine schon das zu merken, dass sozusagen das, was mit einem ausmacht, geht vielleicht dann auch irgendwann mal in die andere Richtung. Das heißt, das, was in mir drin ist, dass es dann auch irgendwann mal so rauskommen kann, wie ich es mir vorstelle. Ich sag mal, dadurch, dass man improvisiert, ich sag mal, dadurch, wenn man vom Blatt spielt, hat man ja das vorgegeben, was man spielen muss. Beim Improvisieren hat man ja schon, sagen wir mal, ein grobes Gerüst, was einem eine gewisse Freiheit gibt. Und vielleicht kommt man dann auch irgendwann mal noch dran, dass man halt einfach das grobe Gerüst auch selber entwickelt. Dass man sagt, okay.
Selber zu komponieren, meinst du?
Ja, oder?
Glaubst du, dass Komposition eher ein Ausdruck ist, oder dass es leichter ist, durch Komposition einen eigenen Ausdruck zu finden, als durch Improvisation? Über Standards zum Beispiel? Weil es dann eben nur Standards sind, die man ausspielt, oder eben sozusagen nur Licks oder nur
stilistisch? Naja, ich glaube, aber beim Komponieren muss man sich ja auch irgendwie selber ein Gerüst setzen. Also sagen wir mal, die Harmonien muss man ja irgendwie sich überlegt haben. Und was dann dazwischen passiert, ist ja quasi, entweder man improvisiert oder man komponiert. Sagen wir mal, die Improvisation ist ja sozusagen, was gerade mal in der Sekunde passiert, ohne dass man groß drüber nachdenkt. Und ich denke, beim Komponieren, ja, dann hat man mal was aufgeschrieben, dann reflektiert man, ach nee, so gefällt's mir nicht. Und dann, na, da muss vielleicht noch irgendwas anders. Man versucht das ja zu verbessern, was man bei der Improvisation in dem Moment ist, es passiert. Es ist gelaufen, da kann man nicht mehr. Das ist
es dann, ist viel leichter, es in die Welt zu releasen, sage ich jetzt mal, also hinwegzulassen, weil man hat die Möglichkeit gar nicht zu sagen, doch nicht, außer das machen es aufgenommen natürlich.
Du meinst jetzt beim Improvisieren?
Ja. Weil beim Aufschreiben denkst du, nochmal überlegen, das ist nicht auch besser, wenn es runtergeht, würde hier und da und Radiergummi und dann macht man gar nichts mehr. Vor lauter Perfektioniererei lässt man es ja dann irgendwie, dann schafft man das nicht, das fertigzustellen. Das ist ja, ich glaube, den Moment, den beschreibst du gerade, oder?
Ja, aber was ich schon schön finde, ist, wenn man, also wenn ich so geübt habe oder am Üben bin und einfach auch eine Tonleiter übe, dass ich einfach dann einfach mit den Tönen so ein bisschen rumprobiere.
Mhm.
Und da versucht man ja schon irgendwelche Klangfolgen sozusagen zu probieren oder man probiert Rhythmik und das ist schon dann ein bisschen was so aus einem herauskommt.
Mhm.
Und das kann nur besser werden.
Das ist das Handwerkszeug, anhand dessen man sich dann eben auszudrücken anfängt. Aber das machst du dann.
Naja.
Wenn du in dem Moment, wo du die Tonleiter gut drauf hast und anfängst, so jetzt spiele ich einfach nur mit dieser Tonleiter, machst du genau das.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum wir die Tonleiter des Monats haben bei Cool Jazz Styles, weil ich genau das will, dass man in der Lage ist, zumindest mal in den eingegrenzten Spiel Wiese im Sandkasten von A alteriert oder Schlag mich tot, was es ist, zu sagen, jetzt spielen wir, also weil man kann mit einer Tonleiter so geile Melodien machen. Die ganzen Melodien sind ja alle aus Tonleitern gebildet. Und ich meine, das sind 7 verschiedene Töne, die in wechselweisen Kombinationen aus Rhythmik und allem halt Intervallstruktur total spannende Sachen ergeben können, die einfach, das hört überhaupt nicht auf, ne? Also wenn man richtig eingetaucht ist in den Tonleiter, hat man Bock drauf, ne? Das finde ich auch immer cool. Ja. Super, dass du das machst. Aber nochmal zum Thema Ventil. Du hast gesagt, du benutzt eigentlich Musik eher, um dich sozusagen runterzubringen, sozusagen als Beruhigungsmittel oder halt als Möglichkeit, wahrscheinlich auch abzuschalten, oder? Also sozusagen Arbeit ist Arbeit und wie sagt man, Job ist Job und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, so. Ne? Also Schnaps ist quasi Schnaps. Und das ist dein Schnaps, man könnte sagen, Musik ist dein Schnaps. Oh Mann, ich rede mich heute wieder um Kopf und Kragen hier beim Jazz Live Podcast.
Naja. Ich glaube, dass das Ausdrucken auch einfach ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist. Und der eine kann das durch Komposition gut, will aber gar nicht spielen, er will dann was anderes umsetzen oder jemand dirigiert und drückt sich aus, dass er ein ganzes Orchester führt, das dann dieses Bild produziert, was er in sich trägt und was er fühlt von diesem Stück, was eigentlich schon festgelegt ist, ne? Oder jemand schreibt eine Komposition mit Improvisationsanteil und lebt sich dann innerhalb der Improvisation total aus. Oder jemand spielt einfach nur über Standards. Mhm. Oder jemand spielt einfach ein klassisches Stück. Also jetzt, mein Sohn hat gerade so einen Harfe-Wettbewerb teilgenommen und da sind wir hingefahren. Ganz toll, da waren so tolle klassische Leute, junge Leute, die so toll gespielt haben. Und da hast du auch genau gemerkt, bei wem ist der Funke da und man denkt sich, wow, also man ist wirklich berührt und bei anderen war es so komplett, ja, ist toll gespielt, aber...
Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach ein Prozess, also es ist ein eigener Entwicklungsprozess, dass man lernt sozusagen durch die Musik auch ein Stück weit in sich reinzugucken und zu buddeln, was da vielleicht noch so drin ist und das auch so stückchenweise dann rauszuholen.
Genau.
Und das ist im Prinzip so auch immer...
Wie machst du das, wenn du spielst, so deine Melodien zum Beispiel, innerhalb einer Tonleiter? Wie machst du das?
Wie ich die spiele?
Wie buddelst du in dich hinein?
Also ich versuche jetzt mittlerweile, dass ich mir halt die Stücke nochmal anhöre, wie andere sie spielen. Und dass ich mich versuche, ein bisschen auch so in das... ja, rein zu versetzen, was wollte eigentlich das Stück sagen und dann zu versuchen, okay, kann ich das Gefühl sozusagen irgendwie irgendwo aus mir auch herausholen. Und das ist gar nicht so einfach, weil man einfach so immer dieses, aha, da steht jetzt eine Viertelnote und da steht eine Achtelnote und den Knopf muss ich drücken. Und das ist aber, glaube ich, ein Prozess und das ist eigentlich ein spannender Prozess, einfach zu überlegen, was kann man an Emotionen noch irgendwie selber entwickeln? Oder
total.
Man hat sie ja. Sie sind bloß irgendwo, keine Ahnung, wo sie sind. Und man muss halt erstmal tief graben.
Ja.
Das ist das, was der Hartmut Rosa gemeint hat mit Situation und Konstellation. Man muss, wenn man die Konstellation ist, da steht eine Viertelnote, spiel eine Viertelnote. Wenn wir so spielen, dann üben wir Handlungsanweisungen aus. Dann machen wir halt was gehört. Und selbst wenn man sagt, paraphrasiere die Viertelnote, dann spielst du halt doch eine Achtel oder vorgezogen, aber das ändert immer noch nichts. Sondern die Situation, so beschreibt er das Moment, dass er sagt, du musst einfach schauen, wie ist es jetzt, wie fühle ich diese Viertelnote? Will ich überhaupt eine Note spielen oder was? Also, dass man sich hier dazu in Kontext stellt. Ne? Also, dass man sagt, was finde ich? Was halte ich von dieser Viertelnote oder was macht diese Viertelnote mit mir oder so?
Also, es geht wirklich um dieses sich einschwingen.
Wie schwinge ich, was passiert mit mir, was macht die Viertelnote mit mir? Also das ist jetzt vielleicht das Beispiel hinkt ein bisschen, weil das ein bisschen zu kleinteilig ist. Aber so vom Prinzip her, dass man sich einfach da reinbringt in die Musik, das meinst du wahrscheinlich mit dem rein in sich reinbuddeln. Und das finde ich super.
Naja, man lernt ja im Prinzip halt erstmal die Technik.
Ja.
Ne? Das heißt, man lernt ja, okay, da steht jetzt auf dem Blatt steht das und du musst das und das machen. Und irgendwann, glaube ich, muss man halt so von dieser Technik halt auch sich ein bisschen wegbewegen und zu sagen, Na, es ist eben nicht nur Technik und es ist nicht nur, ich drücke jetzt, sondern es muss sozusagen auch ein bisschen mehr passieren.
Im Gegenteil, die Technik ist nur das Hilfsmittel.
Naja, aber es ist schon.
Aber man braucht es halt. Die Grundtechnik muss man irgendwie erstmal haben. Und wenn man da sicherer wird, glaube ich, kann man auch dann das andere mit dazu nehmen.
Ja,
aber
genau.
Das ist schon ein Prozess, den man sozusagen. Eine Lebensaufgabe, an der man halt ein bisschen arbeiten kann. Ne?
Für jeden.
Und das macht aber auch Spaß.
Na, und wie?
Hast du mal probiert, an Bilder zu denken? Also mir hat das eine Zeit lang echt sehr geholfen. Also ich habe früher auch Klassik gespielt und mein Lehrer sagte damals, ganz toller Lehrer, Andreas Stier, hier in Hamburg.
Teacher Andy bei
Teacher
YouTube.
Andy, genau.
Leider auf Chinesisch, aber immerhin.
Aber der hat mir beigebracht, Bilder zu entwickeln für die Situationen in den Stücken für die Momente, die besonders schlüsselmäßig was auslösen bei mir. Und das hat total geholfen. Also einfach so, weil das Bild kommt dann einfach jedes Mal, macht sich einfach dann irgendwann von alleine auf. Und dann bist du in dieser Stimmung und dann transportierst du auch was. Das ist total cool.
Können wir mal dran arbeiten.
Also was ich mache, ist, wenn ich losspiele, zum Beispiel, muss ich jetzt gerade dran denken, hier, My Funny Valentine, wenn wir das spielen beim Pure Desmond oder früher auch dieses It Never Entered My Mind. Da kann man in einen Ton so viel reinlegen. Da, 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 da. Jetzt singe ich doch im Podcast, siehst du? Da kann man in den ersten Ton so, na, also ich meine, gerade bei der Stimme hört man es nicht besonders, ne? Dass ein Gefühl da jetzt gedacht ist. Ja.
Gedacht oder gefühlt?
Na, dass da ein Gefühl involviert ist, dass ein Gefühl dabei ist.
Genau.
Ich denke sozusagen an mein Gefühl, bevor ich den Ton singe oder jetzt das spiele halt, stelle mal sich vor, ich spielte ihn, gehe ich erst in dieses Gefühl rein, was fühle ich denn zu dem Ton, wie fühle ich jetzt in diesem Moment, augenblicklich, jetzt gerade hier in dieser Situation, mich und den Ton. Und da muss man natürlich das ganze Licht, Leute gucken, eingezählt ist, ich muss jetzt spielen, der Einsatz kommt, Stress, hoffentlich intoniere ich gut, das muss man natürlich alles wegblenden, hoffentlich geht der Sound gut, muss ich nicht dies und das, die Ansage, was darf ich nicht vergessen, also das muss man natürlich alles ausblenden in dem Moment, weil das sind alles Störfaktoren, die jetzt natürlich stören und da fallen mir, würde mir wahrscheinlich noch mehr einfallen, na, hoffentlich finden die anderen das nicht scheiße, sitzt mein Anzug richtig oder was auch immer, man kann an so viele Scheiße denken im Moment des Spielens, die einen nur stört, das muss man alles weg, dann sage ich, dieser eine Ton ist jetzt wichtig. Und das ist eigentlich leichter, weil Suggestion funktioniert ja besser positiv als negativ, wenn man dann sagt, ich denke jetzt nicht an A, B, C, D und sondern ich denke an den Ton. Also man kann sich da auch irgendwie festhalten, dass man sagt, scheiß auf alles, ich will jetzt diesen Ton spielen und ich will diesen Ton fühlen. Wie fühle ich diesen Ton? Und dann geht man halt so ganz rein, das ist wie ins Wasser springen. Mhm. Und dann, na, dann ist man ganz in dem Ton.
Ja.
Und das ist halt dann
Ihr habt ja auch immer
die
nur
absolute
einen Ton
Offenbarung.
Zur Zeit, ne?
Ja.
Den könnt ihr auch voll auskosten. Ihr könnt Vibrato machen, ihr könnt ihn anschwellen lassen und wieder abschwellen.
Ja.
Das können wir alles nicht umschlagen. Aber wir haben die Harmonien. Und die sind auch Harmonien machen auch so viel Gefühl, finde ich immer.
Aber bei euch ist echt, beim Klavier ist wahrscheinlich echt mehr Kopfgeschichte oder es ist nur wahrscheinlich sogar schwieriger, sich in die Musik fallen zu lassen.
Naja,
oder?
Du musst eben dieses Ganze rechnen, welcher Finger macht jetzt was und wie ist jetzt der Akkord? Das musst du quasi einerseits so automatisiert und verinnerlicht haben, dass es funktioniert.
Ja.
Und dann kannst du halt eben sagen, wie du schon sagst, ne, die Technik zuerst, die du beschrieben hast. Und dann kannst du sagen, und jetzt versuche ich Gefühl dazu zu nehmen und lass mich fallen und habe dieses Bild und dieses Bild trägt mich auch durch. Nicht, was man allerdings nicht darf, ist zu sagen, ich entspanne mich jetzt einfach und spiele das so. Dann irgendwie, das ist nicht so richtig der Weg, habe ich festgestellt. Also man muss wirklich in so einer gewissen Grundkonzentration trotzdem ja sein, ne? Auch wenn es jetzt nicht rein kognitiv ist, sondern eben auch Gefühl. Also es ist ja ist halt dieser Flow-Moment, aber der passiert, glaube ich, auf eine andere Art als bei euch. So ein bisschen.
Aber es hilft natürlich schon, wenn man sozusagen, wenn die Basis stimmt. Das heißt,
total.
Wenn man weiß, ich sag mal, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass ich die C-Dur-Tonleiter kann, ohne dass da ein Ton dazwischen kommt, den ich nicht spielen will, Und ich kann mich darauf verlassen, sozusagen, auch wenn ich sozusagen von Georgi nachts um 3 geweckt werde.
Den holen wir uns hier auch noch her, der Georgi.
Ja. Dann hilft das natürlich. Und da ist man natürlich, sagen wir mal, wenn man Profimusiker ist, wie du, Lorenz, oder wie du, Anja, da ist man natürlich schon, sagen wir mal, Meilenstiefel weiter. Das heißt, dass man im Prinzip sich auf das verlassen kann, das habe ich mal gelernt und das kommt auch. Und man kann sich halt mehr darauf konzentrieren, auf andere Sachen. Das heißt, den Klang oder was will ich für Emotionen rüberbringen. Da ist man sozusagen, wenn man noch in der Lernphase ist, konzentriert man sich oftmals noch auf viele andere Sachen.
Das verstehe ich, aber es täuscht, das hört nie auf, dass man da Stress hat mit den ganzen Sachen und so, dass man das kann. Also wirklich, also es ist nie so, dass du denkst, jetzt kann ich, das muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das ist nicht so. Also ich kann aus dem Blues rausfliegen oder aus der Form oder...
Aber du fliegst auch wieder rein.
Ich fliege wieder rein, das sage ich immer genau. Ja. Aber hey, bevor wir da noch kurz einsteigen, den Insider müssen wir wegnehmen, weil das ist ja gemein. Wir müssen die Leute mit reinholen. Wieso Georgi nachts um 3? Was ist das? Erzähl die Geschichte.
Das war, glaube ich, der erste Workshop, den wir hatten.
Mhm, bei Cool Jazz Styles.
Und Watermelon Man.
Mhm.
Und die Ansage war irgendwie, ja, ohne Noten, ne? Und ich dachte, ja gut, Watermelon Man, das hast du jetzt geübt. Eigentlich kannst du es auch ohne Noten spielen, aber ich habe eigentlich doch lieber die Noten vor mir, so zur Sicherheit. Aber ich war mutig genug und habe halt gedacht, ich spiele es mal ohne Noten.
Sehr gut.
Na, ging natürlich in die Hose.
Nicht natürlich.
es ging nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und Georgi hat nur hinterher zu mir gesagt, also Watermelon Man musst du so drauf haben, dass ich dich nachts um 3 wecken kann und du kannst es spielen.
Ja. Nicht nur Watermelon Man, sondern ich glaube, er hat sogar gesagt, alle Stücke, wenn du ein Stück kannst, dann musst du das wirklich können. Und so, ne? Dann habe ich auch von Billy Hart das gesagt, if you don't know the tune, don't play it. Ne? Weil sie gesagt haben damals beim Workshop zu mir. Und so. Und das stimmt natürlich, das hilft. Aber hatte ich Georgi schon mal nachts um 3 angerufen? Noch nicht,
oder? Nein, noch nicht.
Ein Glück.
Nein, aber was ich auch noch sagen wollte, Astrid, war, du sagtest, ihr seid als noch nicht ganz so erfahren und noch nicht ganz so weit auf dem Weg Seiende, wie wir jetzt irgendwie mehr mit dem technischen Ding beschäftigt. Das stimmt, aber ich finde, das schließt das andere überhaupt nicht aus.
Ja, finde ich auch.
Du kannst mit der C-Dur-Tonleiter, wenn du die Töne, also ist jetzt, wahrscheinlich kannst du sie in- und auswendig, ne? Also ich will jetzt nicht zu nahe treten,
ja,
aber wir nehmen es jetzt nur als Beispiel. Also wenn du die C-Dur-Tonleiter zum Beispiel sehr gut kannst, aber trotzdem ab und zu mal einen Ton spielst, der nicht gewollt ist, ne? Kannst du sagen, entweder ich spiele weniger Töne oder ich guck mal, wenn der Ton kommt, den ich nicht wollte, was kann ich eigentlich mit dem, kann ich den vielleicht annehmen und nachträglich was mit dem machen, sodass es sich wieder integriert in mein Spiel? Und ich kann trotzdem sagen, ich spiele aus einem Gefühl heraus. Und wenn es nur 3 Töne sind. Und das Ding ist, der Zuhörer wird mehr berührt sein von diesen 3 Tönen, die vielleicht nicht perfekt sind und vielleicht ist einer von den 3 auch noch einer, den du eigentlich gar nicht geplant hattest, als wenn du 10 richtige spielst im gleichen Zeitabschnitt. Also das ist wirklich, Musik lebt eigentlich davon. Also meine Geige, ich habe mal Geige gespielt 1,5 Jahre, als ich viel zu spät angefangen mit 17, hatte ich kurz meinen Kindheitstraum, wollte ich kurz noch mal ein bisschen nachholen und dann hatte ich kurz Geigenunterricht 1,5 Jahre und meine Lehrerin, eine ganz tolle, Sabina Smikowski, ich weiß gar nicht, was sie mittlerweile macht, hat immer gesagt, die Musik fängt erst dann an. Also alles andere ist für sie keine Musik. Und das, ich finde, sie hat total recht.
Ja, weißt du? Stimmt. Aber es ist trotzdem, man hat immer das Gefühl, man will halt mehr sozusagen, ich sag jetzt mal, raushauen. Als man in dem Moment eigentlich kann, weißt du?
Ja.
Und das verleitet einen schon, dass man, oder wenn man dann eben andere hört und die trellern da drüber hinweg, oh Gott, ja, jetzt musst du mithalten. Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht die größte Herausforderung, aber das ist vielleicht auch ein gutes Learning, was man mitnehmen kann, wenn man jetzt hier diesen Podcast hört. Und auch für dich, ehrlich gesagt, das hört erstens nie auf. Das Gefühl, das kenne ich auch.
Ja, ich auch.
Und das habe ich auch. Und ich, ich, mir passiert das auch bei Konzerten, dann denke ich, da kommt vielleicht irgendein wichtiger Saxophonist jetzt im Publikum, ich kenne den, singt man, erwartet, dem zeige ich es und bam, gehe ich baden. Aber sowas von. Weil das funktioniert nämlich nicht. So geht das nicht. Das darf man auch, also das, die Erfahrung hat mich belehrt, obwohl ich trotzdem den Fehler noch mache, dass das nicht funktioniert. Das heißt, im Gegenteil, scheiß drauf. Du musst nichts machen, du musst nichts können, du musst nicht wie andere, du musst nicht schneller, du musst nicht sonst was, du musst einfach nur in der Musik sein.
Und da erinnert es mich wieder an Hartmut Rosa. Wenn du in Resonanz gehst mit der Musik und mit dir selbst in der Situation jetzt, das fasst so schön zusammen alles, ne? Und vielleicht sogar in Resonanz gehst mit dem Saxophonisten, der im Publikum sitzt und dich stresst und sagst, und trotzdem mache ich jetzt das. Also, ne, lege ich mein Gefühl rein, ich spiele mein Ding. Also, ich glaube, das ist natürlich die hohe Kunst. Ich kann das auch nicht.
Oder sogar erst recht.
Also, ich kann es auch nicht virtuos. Es gibt Momente, da klappt es super und es gibt Momente, da klappt es nicht so gut. Aber genau, ich glaube, das ist ein tolles Bild, auf das man vielleicht sich hinarbeiten kann, oder?
Naja, die Frage ist ja sozusagen, will ich die Erwartungshaltung erfüllen von anderen? Mhm. Oder meine eigene.
Aber sind es denn die Erwartungshaltung der anderen oder ist es nicht deine eigene? Genau, ja, genau.
Das ist immer die große Frage.
Ja,
ne?
Ja. Was ist denn deine Erwartung?
Tja.
Na, und kannst du vor allem, aber also ich, man kann Erwartungshaltungen erstens sowieso nie erfüllen und zweitens denkt man immer, da wäre eine, aber die ist da eben gar nicht. Also man glaubt ja, genau, na, du glaubst ja, die Leute erwarten irgendwas und das muss ich jetzt, aber das stimmt ja gar nicht. Da ist also die meisten Leute, also ich selber gehe ja auch in Konzerten, denke mir, naja, wird ein Konzert, mal schauen. Du gehst ja eigentlich ziemlich ergebnisoffen als Publikum selbst in eine Konzertsituation. Das willst du auch, man will ja auch überrascht werden, bitte. Und deswegen, das ich glaube, die suggeriert man da rein, die Erwartungshaltung, die haben die gar nicht. Die, also vielleicht ein bisschen, aber das ist auch egal, wenn irgendjemand sagt, nein, das war aber nicht sonst was genug. Also ich meine, das ist sowas von egal. Also für den spiele ich nicht, tut mir leid. Und das sollte man auch nicht. Was mir noch einfällt ist, du hattest ja mal gesagt anfangs, und deswegen habe ich auch übernommen sogar für meine Werbung für Cool Jazz Styles, spiele so, wie du es dir erträumst. Weil du gesagt hast, du wünschst dir eigentlich, wenn du im Halbschlaf beim Aufwachen bist, da hast du manchmal die geilsten Ideen, wie man spielen könnte über Dings. Dann hörst du ein Solo von dir über Akkorde sogar und dann wachst du auf und dann ist es weg. Na? Deswegen habe ich den Satz raus entwickelt, spiele so, wie du es dir träumst, weil ich kenne das auch. Ich bin auch manchmal im Halbschlaf und träume von was. Und ich wollte dich fragen, gelingt dir das jetzt manchmal besser oder wie gehst du mit sowas um?
Das gelingt tatsächlich schon besser. Erstens ist es mittlerweile so, dass wenn ich im Halbschlaf träume, dass ich doch schon eine konkretere Vorstellung habe der Akkorde, die vielleicht da drunter liegen. Also sozusagen die Grundlage.
Cool.
Und ich habe auch schon so ein bisschen so, dass ich so ein Gefühl habe, wie würde es jetzt greifen? Das heißt toll. Sozusagen auch die Tondifferenz, sage ich mal so vorsichtig. Also nicht, dass ich jetzt sagen könnte, das war jetzt irgendwie eine Quinte oder eine Quarte, aber ne, dass man einfach sagt, okay, der Ton war drüber und der war drunter und wie würde ich das jetzt vielleicht in dem Moment greifen? Also das Gefühl habe ich schon so auch im Halbschlaf. Und
es ist also bewusster eigentlich. Du hörst bewusster
alles. Ja, genau. Also sozusagen ich träume bewusster, so dass ich glaube, dass ich irgendwann auch sozusagen dieses Bewusste dann sozusagen im Wachzustand vielleicht auf irgendwas bringe. Aber es ist auch so, dass ich, glaube ich, doch besser jetzt auch nach Gehör auch spielen kann. Das heißt, dass ich, wenn ich etwas höre, es mir leichter fällt, es sozusagen dann auch irgendwie aufs Saxophon zu bringen. Und manchmal einfach irgendwie, was weiß ich nicht, irgendeine Pop-CD drauf. Das ist ja meistens etwas einfacher. Und versuche halt einfach sozusagen nur mal so die Grundtöne, sag ich mal so vorsichtig, zu treffen. Oder sozusagen, was für ein Tonmaterial gehört dazu.
Das haben wir auch mal in dem Workshop gemacht.
Und das zu hören, das merke ich schon, dass mir das leichter fällt. Und dass auch sozusagen das Umsetzen leichter fällt.
Sehr gut.
Und das halt, ich sag ja, das ganze Ding ist ein Prozess.
Ja, ja. Total.
Du warst ja auch immer eine von meinen Teilnehmerinnen, die sehr ich sag mal, ein bisschen verkopft rangegangen ist.
Immer noch.
Dafür aber extrem gut in meinen Harmonielehrer und diesen Gehörbildungssachen. Also alles, was eben mit Rechnen zu tun hatte oder mit Logik. Das hast du sehr bravourös immer gemeistert. Und dann hast du eben erzählt eben von diesen intuitiven Prozessen, die bei dir ablaufen und die du gerne integrieren möchtest. Mhm. In dieses logische Rangehen. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass du das viel besser jetzt verbindest. Und das ist sicher eine Lebensaufgabe. Ich meine, das ist ja für jeden. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mich lang gesträubt für diesen ganzen bewussten Sachen. Ich habe Harmonielehre ganz spät erst gelernt. Ich habe immer noch Gehör gespielt. Und bei mir ist es quasi das Umgekehrte. Und trotzdem kenne ich das auch, dass ich was gehört habe früher und nicht wusste, was ist das verdammt nochmal? Und dadurch, dass ich dann immer sozusagen mir klarer geworden ist, welche Akkorde das eigentlich sind oder welche Intervalle und so weiter, also quasi das andere dazu gebracht habe, hat das dann funktioniert. Weil am Ende geht es nur so, dass man diese beiden Elemente, dass man diese beiden Perspektiven sozusagen auf die Musik miteinander verbindet. Das Unbewusste und das Bewusste, das Logische und das Intuitive.
Ja, das ist schön zusammengefasst, finde ich.
Ja. Ja. Das ist vielleicht der Satz, den man jetzt mitnehmen kann, oder?
Ja, unter anderem.
Was fällt dir noch ein Satz an?
Also mir fällt dieses Element von, das hat mich jetzt sehr angerührt im Gespräch, dieses Element von Singen und Gemeinschaft und gemeinsam was erleben in so einer Situation. Konzert oder auch nicht Konzert, aber ja, das ist irgendwie toll, dass das echt so ein, dass das so ein urmenschliches Ding ist und so viel mit Musik zu tun hat. Das ist so toll und so heilsam und so. Es macht den Menschen eigentlich so ein bisschen ganz, ne?
Dass es um Gemeinschaft geht.
Ja, Gemeinschaft und Klänge, also beides in Kombination.
Ja.
Das finde ich cool.
Irgendjemand hat ja auch mal gesagt, wenn alle Musik machen würden, dann hätten wir auch eine friedliche Welt.
Ja. Oh, jetzt wird es aber wirklich sehr resümeehaft. Okay, dann habe ich nur noch eine Aufgabe für dich, Astrid, heute. Vervollständige den folgenden Satz. Ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.